die Gelegenheit zu fragen, darf Gott? Oder vielleicht überhaupt mal darüber nachzudenken, was darf denn Gott überhaupt? Was darf er in unserem Leben, was darf er in der Weltgeschichte, was darf er mit sich selber anstellen, was darf er? Das ist so eine Frage, die eigentlich Kinder stellen, die fragen ihre Eltern, darf ich, kann ich, darf ich? Und die Eltern müssen immer entscheiden, was okay ist und was nicht okay ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir gehen mit Gott wie mit einem Kind um. Er darf gewisse Dinge tun und andere Dinge darf er nicht tun. Darf Gott unseren Glauben auf die Probe stellen? Darf Gott prüfen, wie es mit unserer Treue aussieht? So wie man vielleicht, wenn man ein Haus kauft und mal durch die Räume durchgeht, mal schaut, mit einem Hammer die Wände abklopft und schaut, ist das noch gut oder fällt gleich der Putz runter? Wie sieht das aus? Darf Gott unseren Glauben, unsere Treue prüfen? Ja, darf Gott uns herausfordern? Und ich sage euch ein Geheimnis. Nein, es ist eigentlich kein Geheimnis, weil ich denke, viele von euch haben das auch so erlebt. Aber die tiefsten und die besten und die stärksten und die gewaltigsten und die krassesten Gotteserfahrungen habe ich dann gemacht, wenn Gott mich herausgefordert hat und ich die Herausforderung angenommen habe. Dann, wenn ich nicht zurückgewichen bin, gedacht, ach nein, das wird zu gefährlich, sondern wenn es sich so etwas so angefühlt hat, wie als Junge, als ich bei uns auf dem Weiher Eishockey spielen wollte. Und wir wussten nicht so recht, kann man drauf, kann man nicht drauf. Und da musste jemand das mal probieren. Und dann wussten wir auch, wenn wir zu weit nach hinten gehen, wo das Schilf ist, dort bricht es schneller ein. Aber so fühlt sich manchmal für mich Glaube an. Ich mache mal einen Schritt und ich schaue mal, hält es? Oder knirscht es schon ein bisschen seltsam? Immer dann, wenn Gott mich besonders herausgefordert hat, immer dann habe ich die größten, die krassesten Dinge mit meinem Gott, mit meinem Herrn erlebt. Darum diese Frage, darf Gott? Und ich denke, Karfreitag ist ein super Moment, eine super Gelegenheit, um das einfach mal ein bisschen durchzudenken für uns selber. Vielleicht auch heute Nachmittag, wenn man auf dem Spaziergang ist und das Gespräch hat sich erledigt oder man ist alleine unterwegs. Was darf Gott eigentlich in meinem Leben? Was würde ich ihm zugestehen und wo setze ich die Grenze? Wo sage ich halt bis hierhin und nicht weiter? Es ist, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, eigentlich ein unmöglicher Auftrag, der hier einem Menschen gegeben wurde. Es ist ein unmöglicher Auftrag, obwohl man ja weiß, und das sind so diese plumpen Dinge, die man einfach so mal heraushaut, oder? Ja, Gott macht keine Fehler. Amen. Oder, ja, Gott hat alles im Griff, hat auch mein Leben im Griff. Und wenn es sich mal nicht so anfühlt? Ein unmöglicher Auftrag, den man menschlich eigentlich gar nicht verstehen kann. Man kann es nicht begreifen, man kann es nicht fassen. Wir können es drehen, auf alle Seiten, hinten und vorne anschauen und irgendwie müssen wir immer wieder stehen bleiben und sagen, halt, Gott, was machst du da eigentlich? Was läuft hier eigentlich genau in dieser Geschichte ab? Und dann stelle ich mir das so vor, oder wie das Leben so ganz normal läuft und er ist auf dem Weg und der Weg an den Todesort ist unglaublich lang. Und vielleicht geht er manchmal ein bisschen kleinere Schritte, um Gott Gelegenheit zu geben, nochmal seine Meinung zu ändern. Vielleicht geht er ein bisschen kleinere Schritte in der Hoffnung, vielleicht spricht Gott ja nochmal und sagt was anderes, als ich bis jetzt verstanden habe. Kennt ihr das auch, wenn man etwas ein bisschen herauszögert, weil es unangenehm ist? Telefonanruf oder ein Gespräch oder sonst so irgendwelche Dinge. Weil man weiß, in der Begegnung, in der Situation wird es schwierig. Und man zieht es ein bisschen oder man schiebt es so ein bisschen auf die lange Bank. In der vagen Hoffnung, vielleicht erledigt es sich von alleine. Ich werde demnächst mal dann in die Ferien gehen und das ist ja eine wunderbare Erfahrung. Oder man kommt nach Hause, sieht die Stapel von Post, die da liegt. Der große Teil kann man einfach wegschmeißen, weil es Werbung ist. Und dann gibt es der Teil, der angeschrieben ist, den man aufmachen muss. Und dann macht man auf, macht auf, macht auf, macht auf. Bei mir locken mal so einen Stapel und dann, ich weiß schon, was ihr jetzt denkt, der muss nicht so lange in die Ferien gehen, das ist der Stapel auch niedriger. Ja, das ist richtig. Und dann schaue ich das Zeug an, denke, ach, hat sich schon erledigt, ach, ist schon vorbei, ein Anlass mit Werbung, okay, in den Papierkorb bzw. in die Papiersammelstelle. Erledigt sich so vieles von allein, wenn man lange genug wartet. Nicht alles, aber vieles. Und Gott schweigt. Trotz den kleineren Schritten, trotz dem Warten, trotz dem Ausschau halten, ist irgendwo ein Zeichen, das ich deuten könnte, und Gott schweigt. Also vorwärts. Also weiter. Also nicht mutig drauf los, nein, zaghaft drauf los. Mit ungutem Gefühl drauf los, aber doch drauf los. Und dann kommt man an. Kommt dieser Mensch an dort und fragt, muss es wirklich sein? Muss es denn wirklich sein? Ist das mein Lebenslos, mein Schicksal? Ist das wirklich das, was Gott mit mir macht? Muss es wirklich sein? Und je länger es geht, desto deutlich wird ihm bewusst, das ist der Weg. Das ist der Weg, den ich gehen muss, weder zur linken noch zur rechten abweichen, einfach geradeaus weiter. Schrecklich, unangenehm, schwierig, blödsinnig, krass, aber das ist der Weg. Ich möchte euch dazu einen Text vorlesen. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac her, aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und ging die beiden miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater, Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham sprach, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham! Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin, nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Ja, Abraham zeigt uns, was Hingabe bedeutet. Die Hingabe von Abraham, die ist so total und so ganz, dass sie so wirklich fremd, beängstigend, vielleicht sogar bedrückend, seltsam ist. Er opfert die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Ja, er hat von Gott diese Verheißung bekommen, du wirst ein großes Volk werden, wie Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel, du kannst sie nicht zählen, so wirst du einmal sein. Und jetzt hat Gott ihn getäuscht? Stimmt Gottes Wort plötzlich nicht mehr? Ist die Verheißung hinfällig geworden? Sagt Gott mal das und dann wieder etwas anderes? Was läuft hier eigentlich? Wie soll Gott seine Verheißung erfüllen, wenn der verheißene Sohn nicht mehr ist? Abraham opfert seine Verheißung, das heißt, er gibt die Verheißung, die er von Gott empfangen hat, zurück in seine Hände. Vielleicht so ähnlich, wie das Jesus Christus im Garten Gethsemane auch tut. Wenn der Kelch vorübergehen kann, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Oder wie er uns beten gelehrt hat, Vater im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und logischerweise auch in meinem Leben. Dein Wille soll geschehen. Abraham opfert seine Zukunft. Das können wir heute nur bedingt verstehen, weil es für uns nicht so, vermutlich nicht so bedeutungsvoll ist, wie das damals war. Abraham hatte einmal den Gedanken, ja, wenn ich keine Kinder habe, dann erbt halt mein Knecht alles. Scheiß drauf. Dann ist es halt so. Mein Name stirbt aus, niemand wird mehr von mir reden, niemand interessiert, dass ich hier war, dann ist es halt gelaufen. Dann hat mein Geschlecht keine Zukunft, dann endet das Leben hart und brutal mit mir. Und in diese Situation hinein hat Gott ihm gesagt, nein, nein, es wird nicht so sein, du kriegst deinen Sohn. Und Abraham hat vielleicht dann gedacht, ja, auf dem Weg nach Moria mit seinem Sohn Isaac, hätte ich doch den Ismael behalten, dann gäbe es einen Plan B. Aber der ist ja auch weg, habe ich weggeschickt mit der Hagar zusammen. Jetzt ist Ismael weg und Isaac auf dem Weg zum Altar. Ach, Scheibe, alles läuft wieder völlig daneben heute. Ich kann euch sagen, solche Gedanken, die wohl in den Herzen von Abraham waren, die sind mir alle nicht fremd. Dieses Fragen, dieses Suchen, dieses Nachdenken, was willst du denn, Gott? Was ist es denn? Warum bin ich in dieser Lage? Was hast du dir denn überlegt bei all dem Zeugs? Und es geht noch einen Schritt tiefer, noch einen heftiger drauf. Abraham opfert sein Herz, seine Liebe, sein Liebstes. Und es wäre ihm vermutlich einfacher gefallen, sich selbst hinzugeben als seinen geliebten Sohn. Und Gott weiß es. Er sagt nicht, nimm Isaak, diesen verzogenen Bengel, der dir nur immer Ärger macht, und opfere ihn, dann bist du ihn los. Sondern er sagt, nimm Isaak, den Sohn, den du lieb hast, an dem dein Herz hängt. Über den Sohn, den jüngsten Sohn von Jakob heißt es einmal, dass er der Jüngste sei und dass Jakob ihn besonders lieb hatte, weil er eben der Jüngste ist. Und ich vermute, ich kann das nicht belegen, ich habe auch die Erfahrung nicht dazu, ich vermute, dass Kinder, die einem im Alter geboren werden, besonders lieb sind, besonders ans Herz wachsen, besonders nahe sind und Gott sagt, reiß ihn von deinem Herz weg und lege ihn auf den Altar. Das ist die Geschichte Abraham und Abraham tut es. Und vielleicht wisst ihr es, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, dieser Berg, auf dem Isaak geopfert werden sollte, Das ist der Ort, an dem einige Jahrhunderte später, einige fast Jahrtausende später, ein anderer Vater seinen Sohn gibt. Das ist der Ort, den man dort verortet, wo man sagt, dort muss es vermutlich gewesen sein, dort, wo Jesus Christus am Kreuz stirbt. Und wenn Jesus Christus am Kreuz stirbt, dann ruft niemand dazwischen. Das darf nicht sein. Dann fällt niemand diesen Römern in die Hände und hält sie zurück und sagt, nein, warte. Dann läuft es einfach. Wir denken heute an Golgatha, wir denken an diese Situation, bei der Jesus ausgepeitscht wird, bei der er schmählich geschändet wird, bei dem er das Leid nur so kelchweise, ja kübelweise trinkt, bei dem wir uns kaum vorstellen können, was es bedeutet, dass Nägel durch die Handgelenke geschlagen werden, dort, wo die Nervenstränge sind, und dann aufgehängt mit einem Ruck und alles zieht sich zusammen. Diesen Moment, in dem es sehr, sehr, sehr dunkel wird, Zeit der Finsternis. Gott, der Vater, ist dort und gibt an dieser Stelle seinen Sohn. Gott, der Vater, hält nichts zurück. Und kein Engel kommt und sagt, halt, sondern es läuft und läuft und läuft. Auch Jesus war auf dem Weg zum Kreuz an diesem Punkt im Garten Gethsemane, wo er fragte, Vater, muss es wirklich sein? Ich sage es mit meinen Worten. Muss es wirklich sein? Ist das wirklich der Plan? Ist das die einzige Möglichkeit, wie diese Menschheit noch eine Chance hat? Ich vermute, dass das Schlafen der Jünger dann für ihn ein Zeichen war, ja, jetzt ruft niemand dazwischen. Jetzt geht's einfach vorwärts mit langsamen Schritten. Und es ist ja so, wie wenn man die Dominosteine aufbaut und dann mal einen anstupst und dann macht es tak, 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 tak und dann fallen alle um. Man kann es gar nicht mehr aufhalten. Ich weiß nicht, kennt ihr noch das Lied? Es ist nicht ein altes Lied, aber auch kein neues. Ich nehme an, Andreas, du kennst es noch. Sag ja zu Gottes Wegen. So, es geht so sinngemäß. Ich singe es euch jetzt nicht vor, meine Stimme ist gar nicht so im Schuss. Sag ja zu Gottes Wege, denn Gottes Wege sind immer gut. Amen. Ja, das ist noch schwierig, oder? Bei einem solchen Text und in einer solchen Situation. Vielleicht ist auch der Karfreitag da einer der ungeliebtesten Gottesdienste mit der schlechtesten Besucheranzahl, weil es so eine schwierige Situation ist halt. Entweder denkt man über die eigene Sünde nach oder man denkt über Gott nach, der seinen Sohn opfert und man versteht ja eigentlich gar nicht, was läuft. Es ist einfach seltsam. Und Jesus hat gemerkt, auf diesem Weg zum Kreuz, immer deutlich und immer klarer, das ist meine Lebensbestimmung. Darum geht es. Das ist das, was der Vater mir auf die Schultern legt. So soll mein Leben auf dieser Erde enden. Das Geheimnis von Karfreitag ist, dass es für dich geschieht. Nur für dich. Und wenn du der einzige Mensch auf Erden wärst, dann wäre Jesus für dich ans Kreuz gegangen. Nur für dich. Und wenn man dann überlegt, der ganze Mist und der ganze Dreck der Sünde, den man so in seinem Leben aufhäuft und das nimmt und in einen Sack stellt, so in einen, ach, ein 110 Liter Sack genügt gar nicht. Und dann nimmt man ihn und wirft ihn Jesus zack auf den Rücken. Dann denkt man, es ist ja eigentlich schon genug, wenn er an mir leidet. Aber er leidet für die ganze Welt, für alle zusammen. Und da wird etwas in Jesus Christus zerbrochen. nicht seine Knochen, sondern plötzlich merkt er, was es bedeutet, in dieser Gottesferne, in dieser Dunkelheit, in diesem Nichts zu sein, wo nur noch Schmerz, Leid, Tod, höhnisches Gelächter und vielleicht auch noch das höhnische Gelächter der geistlichen Mächte sind. Und der Vater schaut weg. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wegen mir. Er schaut weg von Jesus und schaut hin zu uns Menschen, weil er weiß, wir brauchen das. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Gnade. Da muss jemand für uns in die Bresche springen, damit wir nicht diesen ewigen Tod leiden müssen, damit wir nicht die Strafe auf uns nehmen müssen. Und wenn wir das ein bisschen verstehen, dann hören wir auf damit, uns selber klein zu machen und herunterzufräsen und zu denken, ich bin nichts, ich kann nichts und mich will niemand. Weil es nicht stimmt, weil Gott dich will, weil Gott sein Herz dir geöffnet hat. In dem Moment, wo er sein Herz seinem Sohn verschlossen hat, in dem Moment hat es für dich geöffnet, voll und ganz zu 100%. Und hat gesagt, du bist es mir wert. Du bist es mir wert, dass das, was ich am allerliebsten habe auf der Welt, dahin geht. Und schlagartig wird dir klar, dann bin ich ja das Liebste für Gott. Genau so ist es. Du bist das Liebste, das Gott hat. Sein geliebtes Kind, sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. So handelt Gott an Karfreitag. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich habe noch überlegt, ob ich es einflechten soll, aber es ist mir zu kurzfristig aufgegangen. Hans-Peter Kurz hat ein Lied geschrieben, in dem es heißt, wenn du meinen Namen rufst, dann sage ich, sprich zu mir. Also es ist auf Mundart. Wenn du meinen Namen rufst, dann sage ich, hier bin ich, Herr, ich höre. Sprich, ich höre dir zu. Wenn Gott heute Morgen deinen Namen ruft und dich fragt, willst du neu in diese Liebe eintreten, willst du neu all das, was Christus am Kreuz erworben hat, willst du dir das neu aneignen, empfangen, wie ein Geschenk in die Hände nehmen, willst du neu dein ganzes Leben Gott hingeben und weihen? Koste es, was es wolle. Willst du neu Gott antworten, wenn er dir ruft, auch wenn vielleicht das, was er sagt, dir nicht gefällt? Ja, wenn Jesus, der Herr, deinen Namen ruft, was wird deine Antwort sein? Wird es so sein wie bei Abraham? Mehrmals ruft Gott ihn und mehrmals sagt er, da bin ich, hier bin ich, Herr, ich stehe zur Verfügung. Darf Gott? Ja, darf Gott unser Leben fordern? Darf er? Darf der Gott, der seinen Sohn für dich gegeben hat, sagen, du gehörst mir, ich habe dich erkauft, den vollen Preis für dich bezahlt? Im Römerbrief heißt es, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte uns mit ihm nicht alles schenken? Der uns alles schenkt, sollte er nicht auch alles fordern dürfen? Ich weiß, es sind unglaublich steile Fragen. In der Theorie kann man ganz schnell mal sagen, ja, natürlich. Und es ist vielleicht auch, wenn man jünger ist, dann ist man da so wahnsinnig begeistert und sagt, ja, für Jesus, wir gehen. Und wenn man dann im Lauf des Lebens merkt, was es wirklich kosten kann, dann denkt man, ich denke nochmals darüber nach. Ich überlege es mir vielleicht nochmals. Ja, darf Gott unseren Glauben testen? Darf Gott unsere Treue abklopfen und schauen, ob es hohl ist dahinter oder ob es wirklich was hat? Darf Gott uns herausfordern, uns mal einen Weg führen, wo wir das Ziel noch nicht wirklich sehen? Darf der Gott, der dir alles schenkt, der sein ganzes Herz vor dich hinlegt, darf er das? Ich möchte euch gern einen Moment in der Stille mit dieser Frage allein lassen.